Wir wollen uns also jetzt ein bisschen beschäftigen mit dem Thema Entwicklung im Natur- und Menschenreich durch gegenseitige Hilfe. Eben gerade als Kontrapunkt zu diesem darwinistischen Konzept, das heute so verbreitet ist, eben auch nach wie vor als Grundprinzip in den Naturwissenschaften, in den biologischen Naturwissenschaften. Es ist ja so ein interessantes Phänomen, dass wenn man die Naturwissenschaften betrachtet, so ich sage einmal aufsteigend von der Physik beginnend, da ist Grundlagenwissenschaft, die ist eigentlich schon weit über den Materialismus hinausgekommen, in Wahrheit, wenn sich das auch noch nicht so in der Allgemeinheit herumgesprochen hat, aber was die Physik heute als Bild der sogenannten Materie zeichnet, hat alles zu tun, nur nicht mit dem alten materialistischen Bild in Wahrheit. Also materialistisches Bild, in dem man sich vorstellt, die Welt besteht also aus Atomen und Atome sind so kleine, dichte, feste Kugeln, wie es genau ausschauen soll, weiß man nicht. Entschuldige, nein. Jetzt. Also darüber sind wir weit hinweg. Im Prinzip ist die Physik gekommen zu einem, naja, ich möchte sagen, geradezu rein geistigen Bild der Materie. Allerdings ist es in einer so abstrakten Sprache formuliert, eben in der Sprache der Mathematik, dass es für die meisten nicht nachvollziehbar ist in Wahrheit. Und ein Vorstellungsbild davon, was die Materie eigentlich ist, haben wir im Grunde, zumindest auf naturwissenschaftlicher Ebene nicht. Wir haben wunderbare mathematische Formeln, komplizierte Rechenweisen und in denen kann man das sehr konkret ausdrücken. Man kann sehr konkret daraus Folgerungen ableiten. Der größte Teil unserer modernen Technik beruht bereits auf diesem Weltbild in Wahrheit, weil es geht immer mehr also zurück, die rein mechanischen, rein elektrischen Dinge, das meiste ist Elektronik rundherum und die basiert ganz auf diesem nicht mehr materialistischen Bild in Wahrheit. Ob es jetzt geistige Kräfte sind, dahinter stecken oder gegengeistige, arimanische Kräfte, ist jetzt ein anderes Kapitel, aber es ist jedenfalls dieses klotzmaterialistische Bild längst überwunden. In der Chemie auch einigermaßen, aber gerade wenn man so Richtung Biologie, Zoologie und gar erst Richtung Medizin geht, dort ist dieses materialistische Weltbild des 19. Jahrhunderts im Grunde. Also da sind wir jetzt schon im Grunde mehr als ein Jahrhundert darüber, noch sehr, sehr verbreitet. Also gerade bei den Biologen und bei den Medizinern herrscht eigentlich dieses alte Bild nach wie vor. Und bitte.
Wissen Sie, warum das so ist, dass das gerade dort so langsam geht und woanders schneller?
Naja, es hat etwas damit zu tun, dass die Menschen ja heute noch keinen imaginativen Einblick in das haben, was wirklich der Materie zugrunde liegt. Sie haben aber zumindest einen ersten Ansatz, die Physiker, gefunden in ihrer mathematischen Sprache. Die ist allerdings sehr kompliziert und den meisten nicht zugänglich, sage ich mal so, weil das erfordert also höhere Mathematik und das ist teilweise wirklich so speziell, dass auch Physiker, wenn sie auf einem bestimmten Gebiet arbeiten, ich weiß, das arbeite ja selber im Gebiet der Quantenmechanik, also so im Grenzfeld Chemiephysik, es gibt etwa 40 Leute in der Welt, die das, was wir machen, verstehen. Und der Rest lässt sich die Ergebnisse erzählen und sagt, gut, wie wende ich das an und auf welches Knopf muss ich drücken, dass ich ein Ergebnis rauskriege. Also das heißt, es ist eine Sprache, die unter Anführungszeichen nur für sehr wenig Eingeweihte verständlich ist und sie ist vor allem nicht im Grunde umsetzbar in ein sinnliches Vorstellungsbild. Und damit ist es fast nicht an die Allgemeinheit kommunizierbar, nicht einmal an andere Wissenschaftler im Bereich der Biologie, im Bereich der Medizin erst recht. Da ist natürlich das alte Bild, Atome, Moleküle sind so Kugeln, die miteinander verbunden sind. Das kann man irgendwie fassen, damit kann man ein bisschen jonglieren und für manche Zwecke genügt es. Für viele Zwecke aber nicht und gerade im Bereich des Lebendigen ist es überhaupt nicht passend in Wahrheit. Aber gerade dort wenden wir jetzt das an, was im Grunde so mechanische Grundprinzipien sind, möchte ich sagen. Dieses Denken, das da dahinter steckt und das im Grunde auch dann oft mathematisch formuliert wird. Auch Ärzte rechnen heute sehr viel, wenn sie ihre Diagramme auswerten und so weiter. Aber das ist natürlich im Vergleich zu dem, was die Physik heute tut, ich sage mal jetzt bösartig Primitivmathematik im Vergleich dazu. Und das heißt, das ist etwa der Vorstellungshorizont, den man dort erfassen kann. Also wir haben heute das große Problem, wie kommuniziere ich eigentlich diese Umwälzung im Weltbild überhaupt, die durch die Physik bereits stattgefunden hat. Interessanterweise mit Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist also die Schwelle, wo Rudolf Steiner gesagt hat, dass ein neues Licht des geistiges Zeitalter eigentlich begonnen hat.
Das
bitte. Wir machen ganz im Gespräch, das soll sein.
Der Film What a Brief Do We Know?
Ja.
Und da haben Sie vermutlich, wusste das nicht, dass es Physiker sind, weil ich zu spät gekommen
ja,
habe. Nichts
ja.
Gehört. Und ich denke, was sprechen die da? Was, welche Richtung ist
ja.
Das? Und Sie haben, also Ihre Erlebnisse, die Sie, zu denen Sie gekommen sind, durch das, was du gesagt
ja.
hast, denke ich, dass Sie dann zu diesen Schlüssen gekommen sind, dass Sie versucht haben, auf diese Art...
Ja. Es gibt immer wieder Versuche und Ansätze und es wird also deutlich, wenn man sich anschaut bei diesen ersten Physikern auch im Beginn des 20. Jahrhunderts, als sie eben gemerkt haben, dass das alte materialistische Bild nicht zu halten ist. Sie haben zunächst einmal das Gefühl gehabt, dass ihnen wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Dass sie einfach keine Stütze mehr in ihrem Vorstellungsleben haben von dem, was sie da eigentlich treiben. Sie arbeiten mit etwas, von dem sie keine Vorstellung haben und wo sie eigentlich blind herumtasten. Und im Grunde kann man ein Verständnis dafür nur entwickeln, wenn man so zu symbolischen Bildern greift, zu Imaginationen letztlich. Also die Physik steht an der Schwelle dort. Zumindest einzelne Physiker, sagen wir es einmal so, weil für die meisten reicht es, ich kann meine Formel anwenden, das funktioniert in der Praxis und vorstellen muss ich mir nichts. Das ist so, sagen wir mal, 95% sind es ganz pragmatisch und verwenden es einfach und es funktioniert glänzend.
Ja,
es funktioniert glänzend. Es ist also die erfolgreichste Technik schlechthin, die auf dem aufbaut. Aber es gibt doch Einzelne, die dann auch versuchen zu verstehen, ja, was bedeutet das überhaupt, was ist das? Aber das sind wenige, aber das sind die eigentlich auf dem Durchbruch zum Geistigen irgendwo sind, die es auch ganz klar aussprechen, dass also die Gesetzmäßigkeiten, die da dahinter stecken, sich eher mit dem Geistigen vergleichen lassen, als mit dem, was man einmal als materialistische Vorstellungen gehabt haben. Also das ist weg und das ist auch nicht wiederbringbar. Also das heißt, der Materialismus im klassischen Sinne ist für alle Zeiten widerlegt. Das wird auch nicht in 500 Jahren mehr kommen. Na, die haben doch recht gehabt. Der ist nicht haltbar. Es ist mit den Tatsachen, die wir finden, nicht übereinstimmend einfach. Und das genügt ja im Grunde, wenn eine Tatsache komplett widerspricht, dass das Bild widerlegt ist. Das andere zu beweisen, ist wieder eine andere Frage. Also ob das heutige physikalische Bild für alle Zeiten gelten wird, weiß ich nicht. Das wahrscheinlich nicht. Aber es ist zumindest, hat es das Große gebracht, dass es dieses glotzmaterialistische Bild, alles besteht aus kleinen Gegenständen, die durcheinander gewürfelt sind und dass hier im Wechselspiel passiert alles, das ist weg. Das ist weg. Nur die Biologie, weitgehend auch die Medizin baut genau auf diesem Bild noch auf diesem ganz materialistischen Bild. Und also namentlich also dort, wo man sich beschäftigt mit dem Evolutionsgedanken, liegt genau dieses Bild zugrunde. Also das heißt, die Biologen, die versuchen zu erklären, wie sind die Arten entstanden, wie hat sich das ausdifferenziert, wie ist es vom einfachsten, weiß ich nicht, Einzeller bis zum Menschen heraufgekommen, die haben genau dieses materialistische Bild noch im Hintergrund und sagen halt, na gut, es gibt also physikalische Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetze und der Zufall wirft es ein bisschen durcheinander und dann wird halt selektiert, das, was besser funktioniert, ich sage jetzt bewusst das so technisch, also das, was überlebensfähig ist, bleibt über, der Rest geht zugrunde und schließlich, bumm, steht irgendwann der Mensch da. Man braucht nur lange, lange Zeiträume, aber im Grunde das Ergebnis eines großen Würfelspiels und einer entsprechenden Selektion. Weil da gab es in den 60er Jahren oder so des 20. Jahrhunderts den Jacques Monod, Das war ein französischer Biologe. Sein berühmtes Buch war Zufall und Notwendigkeit. Und ganz wichtig, schon in der Einleitung schreibt er, wie so viele Entwicklungsbiologen, also dass endlich überwunden ist dieses Bild, wo es immer irgendein göttliches Eingreifen oder was Geistiges annehmen muss, sondern es ist Naturgesetze und ein blindes Würfeln und daraus lässt sich im Grunde alles erklären. Bitte.
Da wollte ich dazu fragen, da haben wir ja eine neugliedrige Hierarchie über dem Sinnlichen.
Ja.
Und die Frage wäre, ob nicht das, was jetzt als Naturgesetze bezeichnet wurde, ein moderner Name für die einzelnen Hierarchien, ich meine, das wäre dann sicherlich im Speziellen immer eine, ob das dann Archai wären oder keine Ahnung.
Natürlich, natürlich.
Zuordnen könnte, aber kaum.
Natürlich. Naja, man kann schon sagen, dass also gewisse geistige, also aus anthroposophischer Sicht kann man es jetzt einmal sagen, dass gewisse geistige Wesenheiten hinter den Naturgesetzen stehen. Also gerade Archai zum Beispiel sehr wesentlich, die hinter den Naturgesetzen stehen als treibende Kraft sozusagen.
Ich habe eigentlich als Frage habe ich gemeint, nicht ob sie dahinter stehen, sondern dass das die Archai sind. So habe ich das eigentlich fast
Also sie stehen hinter dem, wollte ich damit ausdrücken, was wir als sehr abstrakt als Naturgesetz erfassen. Weil wir sehen ja sozusagen nur die Außenseite davon. In Wahrheit sind es Taten geistiger Wesen, richtig. Also wenn man jetzt auf den Kern des Anthroposophischen geht, ist das Weltbild ja genau das Gegenteil des Materialistischen. Die Wirklichkeit besteht aus geistigen Wesenheiten und ihren Taten. Nichts anderes. Was anderes gibt es eigentlich nicht. Alles andere ist Erscheinung davon, Verhüllung dieser Tatsache sozusagen, bis in die Materie hinunter. Ich meine, jeden modernen Naturwissenschaftler, bis auf die Physiker, oder manche Physiker zumindest, dreht es dabei natürlich den Magen um, wenn geistige Wesenheiten, was ist das? Schon der Mensch wird nicht aufgefasst in Wahrheit als geistige Wesenheit, oder wenn nur in dem Sinn, dass er da einen Supercomputer oben hat, einen biologischen, und wenn der dann ausfällt, ist halt aus, Ende. Aber was Geistiges, also es gibt eigentlich, man lässt nicht einmal den Menschen in Wahrheit als geistiges Wesen gelten, und irgendwas darüber, Engel oder, na, da läuft das kalte Rieseln den meisten Naturwissenschaftlern über den Rücken, also das, darüber kann man nicht einmal im geringsten diskutieren. Und eben insbesondere nicht mit den Biologen oder mit den Medizinern meistens auch nicht. Ich meine, es gibt natürlich viele Ausnahmen, aber wenn ich jetzt einmal die klassische Schulmedizin, die klassische Biologie, die klassische Entwicklungslehre nehme, wie sie auch an den Universitäten vertreten wird, dann also darf man eigentlich von irgendwas Geistigem nicht sprechen. Und wenn ich so öfters auch so Interviews mit Evolutionsbiologen was in der Zeitung lese, mir fällt immer wieder auf, die meisten erwähnen relativ am Anfang, dass sie also Atheisten sind. Das wird ja oft so ausdrücklich noch festgehalten und unterstrichen. Und dass sie eigentlich stolz darauf sind, eine Erklärung der Natur geben zu können, ohne auf Geistiges zurückgreifen zu müssen. Also da ist, ich meine, der Mensch probiert halt einmal, was er aus seinen Erkenntnissen heraus erkennen kann und nimmt das halt einmal für den Maßstab. Man muss das auch verstehen, dass das so eine Entwicklungsphase da ist in der Menschheit. Aber das ist halt vielleicht noch nicht die letzte Wahrheit. Vor allem, weil eben, wie sich herausgestellt hat, sehr fraglich geworden ist, was ist die Materie selber überhaupt. Nicht? Also, der Punkt ist, dass also diese in der Biologie oder Medizin tätigen Denker auf einem materialistischen Bild aufbauen, im Grunde, das überwunden ist. Ich meine, natürlich haben sie auch schon mal was von der Quantentheorie oder so gehört, im Grunde spielt es für die Praxis dann keine weitere Rolle. Und jetzt gibt es also dieses Prinzip, dass halt alles durch, na, wie der Herr Kimpfl am Anfang zitiert, den Darwin, Survival of the Fittest, also es bleibt halt von den ganzen Dingen, die durch Zufall zusammengewürfelt werden und entstehen, bleibt halt das Beständigste, das Überlebensfähigste über. Und so sei alles entstanden. Im Deutschen ist dann eben daraus geworden, der Kampf ums Dasein. Also das ist eine noch unglücklichere Übersetzung des Ganzen, aber es wurde sehr viel aufgefasst so. Und wirklich als unmittelbaren Kampf, also der Tiere zum Beispiel gegeneinander und wer halt der Stärkere ist, bleibt über. Und wenn man so in die Gesellschaft hineinschaut, in die Menschengesellschaft, nur ist es ja oft tatsächlich so. Also gerade je mehr wir zum Menschen kommen, desto eher finden wir dieses Prinzip vertreten. Ich meine nicht nur, man muss auch sagen, dass es das Gegenprinzip auch gibt. Also wenn schon heute das Beispiel Haiti gefallen ist, mit allen Plus und Minus, das man dazu sagen kann, aber wie eine ganze Weltgemeinschaft dazu beiträgt, dort Hilfe zu leisten, ist trotzdem beispiellos. Und wäre in früheren Zeiten in der Art gar nicht einmal möglich gewesen, ist ja im Grunde auch nur durch die moderne Technik mit auch möglich. Ich meine, man denkt so Goethes Zeiten, da gab es das große Erdbeben in Lissabon. Dann hat man 3 Wochen später mal überhaupt erst erfahren, dass das war. Und dann sind die Menschen natürlich am Anteil genommen inneren. Aber das hat denen im Grunde praktisch sehr wenig geholfen, weil bis irgendwer dort war die Situation längst vorbei. Also es passieren auch positive Dinge in unserer Zeit. Also man soll ja nicht nur ein negatives Bild zeigen. Also und eben gerade auch die Technik trägt dazu bei, dass manche Dinge möglich sind, die wirklich die Welt zu einem Ganzen im positiven Sinn verbinden. Also Globalisierung hat die schlechten und durchaus auch die positiven Seiten. Aber dieses Bild vom Kampf ums Dasein, das also besonders in der Menschengemeinschaft zu beobachten, es ist ja interessant, dass Darwin selber ja in England gelebt hat, ein Engländer war und gerade dort dieses Prinzip im sozialen Alltag zu seiner Zeit im 19. Jahrhundert ganz verbreitet war. Also wenn man nimmt das aufkommende Arbeitertum, das ausgebeutet wurde bis zum geht nicht mehr, wo viele Menschen in absolutem Elend gelebt haben und die Oberen einfach sie ausgebeutet haben und unten, naja, wer halt ein bisschen gesünder war, ist überblieben, die anderen sind gestorben, na und? Hat sich niemand darum gekümmert, hat niemand interessiert, also es waren absolut brutale Verhältnisse und Karl Marx hat ja auch letztlich am Beispiel dieser englischen Zustände seine Sachen dann geschrieben. Ob das alles gescheit war, was er dann geschrieben hat, ist ein anderes Kapitel, aber es war jedenfalls die Situation da im Menschenreich. Wie weit es im Tierreich eben vorhanden war, ist ein anderes Kapitel. Im Tierreich natürlich, es gibt eine gewisse Ordnung im Tierreich, die darin besteht, dass es Raubtiere gibt und Beutetiere gibt. Also es gibt ein gewisses Fressen und gefressen werden gibt es sicher. Allerdings, wenn man schaut in die Natur, im Regelfall in einem mit Maß und Ziel, sagen wir mal so. Raubtiere neigen also nicht dazu, ihre Beutetiere auszurotten, nur aus Jux und Tollerei, sondern sie fressen aus Hunger und dann ist eine Ruhe. Und dann können die Impalas vorbeiziehen und dann beutelt er einmal die Mähne und geht entlang und legt sie wieder nieder und das interessiert ihn nicht. Also das heißt, es ist ein ausgewogenes Verhältnis da, aber es gibt natürlich das Töten und getötet werden in der Natur. Und die Natur macht sich sozusagen nichts um die einzelnen Individuen, das ist auch in gewissem Sinne richtig. Und wenn schon ein Kampf in der Natur im großen Stil geführt wird, dann ist es eher gegen die Unbilden der Witterung und was Gott was alles. Also da haben alle Tierarten darunter zu leiden gehabt und leiden noch immer darunter. Und was es insbesondere nur ganz, ganz selten gibt, was aber bei den Darwinisten ja gerade erklären soll, die Entwicklung der Arten, nämlich wie soll die Entwicklung der Arten passieren, also dass sich zum Beispiel Löwen oder sonst was herausbildet aus irgendwelchen früheren Vorstufen. Naja, das soll so passieren, dass innerhalb der Arten eben immer die besten Exemplare herausselektiert werden, die anderen werden durch irgendeinen Kampf gegenseitig ausgeschieden. Jetzt gibt es aber gerade das sehr selten im Tierreich, dass innerhalb einer Art sich die Tiere so bekämpfen, dass halt dann nur der Stärkste überbleibt. Und im Gegenteil, also am erfolgreichsten haben sich in der Evolution erwiesen die Arten, bei denen die stärkste Kooperation der Mitglieder miteinander ist, die sich gegenseitig unterstützen. Das sind die Tierarten, die als Art am längsten und am beharrlichsten überleben. Und da gab es einen interessanten Mann, so auch im 19. Jahrhundert, hat bis ins 20. Jahrhundert hinein gelebt, nachdem im Grunde ja der Titel des Vortrags jetzt mehr oder minder abgeleitet ist, nämlich er hat ein Buch geschrieben, Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Und das hat er bewusst also geschrieben als Kontrapunkt zu dieser darwinistischen Ansicht. Ein ganz interessanter Mann, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen werden, Pyotr Alexandrewitsch Kropotkin, also ein Russe, ein führender Anarchist. Ui, das wird ein böses Wort. Ein Anarchist. Naja, was war er? Also erstens einmal war er Fürst Kropotkin, aus höchsten Adelskreisen geboren, ist aber dann mit 20 Jahren, ist er wie so üblich, zum Militärdienst gegangen, hat sich aber nach Sibirien versetzen lassen und hat dort vor allem die Natur studiert, hat also als Geograf die Gegend vermessen, hat die Tiere studiert und ist dabei eben darauf gekommen, dass es gerade unter diesen sehr kargen, sehr harten Verhältnissen dort in Sibirien mit den kalten Wintern und so weiter, mit der Nahrungsknappheit, dass eben gerade dort die Tierarten am besten überleben können, die sich gegenseitig helfen, also wo die Exemplare einander gegenseitig helfen und den verbissenen Kampf einer gegen den anderen hat er eigentlich praktisch überhaupt nicht gefunden. Also das ist ein relatives Ammenmärchen, das immer kolportiert wird. Und ich meine, Kooperation im Tier findet man an allen Ecken und Enden. Wenn Sie nur so etwas Einfaches hernehmen wie einen Bienenstock, ja, Einfaches. In Wahrheit ist es was Hochkompliziertes. Aber da arbeiten alle Exemplare im Grunde zusammen. Nach welchem Plan arbeiten die eigentlich zusammen? Ist ja interessant. Es gibt keine zentrale Regierung, die jetzt die Order ausgibt. Ja, es gibt die Bienenkönigin, aber die sitzt sicher nicht da und erlässt Gesetze für die Bienen, wie sie zu verhalten haben. Und trotzdem operiert dieser Bienenstock als Ganzes mit einer ungeheuren Intelligenz in Wahrheit. Wo man sich auch fragt, wo steckt diese Intelligenz? Etwa in der einzelnen Biene drinnen? In der Gemeinschaft der Bienen irgendwo. Also, und das sind verblüffende Intelligenzleistungen, die da zustande kommen in Wahrheit. Ja, unlängst vor ein paar Tagen war ein interessanter Artikel in der Zeitung im Standard über einen einfachen Schleimpilz. Ein einfacher Schleimpilz, die einzelnen Pilze, die da dazugehören, bilden Netzwerke aus. Und diese Netzwerke bauen sie strategisch so geschickt aus, dass alle einzelnen Exemplare am besten mit Nahrung versorgt werden. Das heißt, sie bauen also Wege, Transportwege sozusagen auf, Verbindungswege auf denen die Nahrung weitergereicht wird, zu denen, die halt nicht direkt an der Futterquelle sitzen. Und das Ganze erfolgt mit einer ungeheuren Intelligenz, man kann das mathematisch nachrechnen. Es gibt ja in der Mathematik die sogenannten Optimierungsaufgaben, also wie tue ich mit dem geringsten Materialaufwand am intelligentesten, weiß ich nicht, 20 Futterstellen miteinander verbinden. Das ist eine relativ komplizierte Rechnung in Wahrheit. Das machen die Schimmelpilze perfekt. Die bringen perfekt genau das optimale Ergebnis zustande. Das ist interessant. Also selbst da bei so einfachen Lebewesen, sie überleben dadurch, dass die einzelnen Pilzsporen zusammenarbeiten und dass im Zusammenarbeiten eine ungeheure Intelligenz herrscht, die aber sicher nicht von einem Gehirn ausgeht, weil über sowas verfügt ein Pilz nicht. Ein Pilz ist nicht einmal ein Tier, kommt auch noch dazu, also es ist eigentlich eine Pflanze, also selbst bei den Pflanzen gilt das. Also man sieht eine ungeheure Intelligenz in der Natur überhaupt walten, die aber nicht an Gehirne gebunden ist. Und man sieht dieses Prinzip der Kooperation und man kann das dann weiter verfolgen bis hinauf in die höheren Tierreiche, also überall findet man genügend Beispiele und selbst dann auch Kropotkin selber hat dann auch bei den sogenannten primitiven Stämmen und dergleichen das Verhalten untersucht und hat auch dort gefunden, die Stämme sind am überlebensfähigsten, wo es die größte Zusammenarbeit innerhalb des Stammes gibt. Wobei er dieses immer wieder betont, innerhalb einer Art, innerhalb eines Stammes und so weiter. Weil Stämme gegeneinander, na, da gab es dann schon oft blutige Kriege, na, und gibt es heute. Also wenn man sich so anschaut, was in Afghanistan passiert und so, also da gibt es diese Clankämpfe und was Gott was. Das sind im Grunde Großfamilien, die gegeneinander kämpfen. Und man hat keinen Überblick mehr, wer gegen wen. Also, und wenn ich denke an das ganze Problem, was wir heute mit dem Terrorismus haben und Islamismus, wo man sagt, ja, wer ist der Islam? Im Grunde sind das 100.000 Stämme, die alle gegeneinander und gegen uns und gegen sonst wen. Also es ist sehr unübersichtlich. Also da gibt es im Grunde lauter Kleingruppen, die innerhalb ganz fest zusammenhalten und nach außen relativ, sage ich mal, brutal vorgehen. Also das gibt es sehr, sehr, sehr wohl. Gab es in der Vergangenheit. Ich meine, Völkermord ist ja auch keine neue Erfindung. Ich meine, wir haben es im 20. Jahrhundert, haben es zur Blüte erhoben, das ist schon klar. Einfach dadurch, dass durch die technischen Möglichkeiten das Ganze in ungeheurem Maß verstärkt gewirkt hat. Nicht wahr? Mit Speeren kann man halt einfach weniger Leute umbringen, als mit dem ganzen Bombenzeug, was man entwickelt hat. Also darum ist auch heute jede, wie soll ich sagen, kleine Auseinandersetzung immer gefordert, dass die Wirkung wahnsinnig groß davon wird, weil einfach die Technik dahinter steckt. Und noch dazu, also jede emotionale Beziehung fehlt zu dem, was passiert. Weil ich drücke da aufs Knopferl und, ich meine, heute ist es so, diese unbemannten Kampfdrohnen, die schon sogenannten Kampfdrohnen, die eingesetzt werden, das sitzt irgendwo, weiß nicht, in Washington oder irgendwo, sitzt einer hinter einem Computer, Bildschirm im Grunde mit so einer Spielkonsole, wenn man es für die Computerspiele hat, halt ein bisschen bessere, und steuert irgendein Kampfflugzeug, ein unbemanntes, das in Afghanistan irgendwo herumfliegt. Und dann wird halt durch Computerprogramme ausgewertet, ob das ein geeignetes Ziel ist oder nicht, und dann kriegt er die Order, drückt aufs Knopferl oder nicht. Und wenn es halt versehentlich doch ein falsches Ziel war, ist halt ein Pech. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich verständlich. Es ist erstens viel billiger, als wenn man Truppen hinschickt, und ja, zwar eh auch, aber es ist billiger als ein bemanntes Flugzeug. Man riskiert nicht eigene Soldaten. Es ist klar, dass das gemacht wird, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Aber es schafft also eine ungeheure Distanz, also zwischen dem Erleben einfach den anderen zu töten. Ich meine, wenn es Kampf Mann gegen Mann ist, ist was anderes. Ich meine, wie viele Menschen würden sich trauen, einem anderen das Messer hineinzuerinnern? Da hat man schon eine gewisse Scheu, aber auf irgendeinen Knopf halt zu drücken und dann gehe ich wieder in die Cafeteria und stärke mich nachher, bis ich zum nächsten Durchgang gerufen werde, ist ein anderes emotionales Verhältnis einfach dazu. Ja, aber also Völkermord gab es in alten Zeiten auch schon, wenn man denkt an die Assyrer oder so, die waren ein besonders grausames Volk. Also die haben, weiß nicht, was die mit ihren Gegnern alles angestellt haben, also in glühenden Asphalt getaucht und ins Feuer geworfen und dergleichen. Und zwar bewusst, um einfach andere Völker auszurotten, weil das eigene Volk muss überleben und die anderen innerhalb hat man sehr stark zusammengehalten, aber gegen außen hin, also gab es diese Gewalt. Es ist die Frage, wenn man das Ganze aus geistiger Sicht betrachtet, was ist der Unterschied zwischen dem, was innerhalb einer Tierart etwa passiert und dem, was zwischen Tierarten passiert oder was innerhalb eines Stammes, eines Menschenstammes passiert oder was im Konflikt zwischen einzelnen Stämmen passiert. Was steckt da geistig dahinter? Was macht eigentlich eine Tierart zu einer Tierart? Ist ja gar nicht so leicht zu klärende Frage. Auch im Grunde für die Biologen nicht. Und ich sage einmal, die Frage wird heute immer schwieriger. Ich meine, früher hat man halt diese ganzen taxonomischen Bäume aufgestellt, nach äußeren Kriterien, die und die Merkmale, aha, ist die und die Tiergattung und so weiter. Heute geht alles mehr darauf auf die Genetik, also das heißt, man schaut auf die Erbanlagen und da werden die Grenzen eigentlich sehr, sehr unscharf. Interessanterweise. Also genetisch ist es schon sehr schwer zwischen den einzelnen Arten zu unterscheiden. Weil da sind oft die Unterschiede innerhalb der einzelnen Exemplare einer Gattung größer als die zwischen verschiedenen Tierarten. Und wo ist da das entscheidende Kriterium? Also wir sind im Grunde auf dem Weg zu verlieren, das Konzept der Arten, wenn wir also auf die Genetik zurückgehen. Ähnliches ist, was meistens zwar als positiv bewertet wird, aber es ist eine Frage, ob es das ist, bezüglich der Menschheit, der Einteilung in die verschiedenen Rassen. Weil es ist also, der Rassenbegriff bei den Menschen ist auch gefasst worden, eigentlich noch optisch sichtbaren Kriterien. Wenn ich, jetzt sage ich das böse Wort, einen Neger anschaue, ist er halt dunkel. Heller dunkel, ganz dunkel, je nachdem, oder ein Mongole hat halt eine leicht gelblichere Gesichtsfärbung oder wie auch immer und die Augen stehen ein bisschen weiter außen. Obwohl sich das heute ja auch alles beginnt bereits zu vermischen, weil zwischen den Rassen eine große Vermischung ist. Aber es ist einfach nach äußeren Kriterien beurteilt worden. Genetisch sind die Unterschiede kaum zu fassen. Kaum zu fassen, weil die individuellen Unterschiede einfach größer sind als die Unterschiede zwischen den einzelnen Rassen. Also es vermischt sich sehr. Also das heißt, wenn man gerade auf die allermateriellste Basis, auf die Gene zurückgeht, löst sie im Grunde das Artkonzept, das Rassenkonzept komplett auf. Also dort ist es einfach zumindest nicht mehr sichtbar. Also von der Seite ist es in Wahrheit nicht zu fassen. Und trotzdem haben wir doch das Gefühl, ein Löwe ist was anderes als ein Tiger und ein Katzerl ist was anderes als ein Hund. Und was steckt da als Eigentliches dahinter? Naja, wenn wir es von der geistigen Seite aus sehen, sind eben Tiere ja nicht nur das, was wir physisch außen von ihnen sehen, als physischer Körper, sondern dahinter steckt noch anderes. Dahinter steckt erstens einmal das Leben. Das Leben ist im Sinne der Anthroposophie, im Sinne einer geistigen Betrachtung der Welt mehr als bloße biologische Funktion, und sei sie noch komplex, so komplexe biologische Funktion. Sondern das, was das Leben erhält, was die eigentlich formende Kraft im Leben ist, ist etwas Eigenständiges. Also was Rudolf Steiner dann genannt hat, den Ätherleib. Name ist jetzt nicht so wichtig, aber es ist etwas, was eigenständig für sich existiert und was eigentlich erst bedingt, dass die ganz typische Form eines Lebewesens entsteht, heranwächst, erhalten wird, sich regeneriert bei Verletzungen und so weiter. Und die meisten Naturwissenschaftler werden heute wieder dagegen sprechen, weil sie sagen, naja, aber der Bauplan ist doch in den Genen. Die Gene sind doch der Bauplan eines Lebewesens. Dann bitten sie nur irgendeinen noch so wiffen Genetiker, er soll ihnen aus den Genen ableiten. Sie geben ihm also so ein Kompendium, das sind die Gene einer unbekannten Tierart. So, und jetzt sagen wir daraus, wie das ausschaut, das Viech. Es gibt nicht den geringsten Ansatz, aus den Genen herauszurechnen, wie das Tier nicht einmal beim einfachsten Bakterium ausschaut. Ich meine, ich kann durch Versuche dann später herausfinden, wenn ich dieses oder jenes Gen blockiere, dann wird das Ohrwaschel sich anders ausbilden. So kann ich dann Zusammenhänge finden, aber das muss ich im Grunde experimentell ausprobieren. Rein aus den Genen, wenn ich keine Ahnung habe, von welchem Tier oder von welcher Pflanze das ist, kann ich über die Form nichts. Aber nicht einmal das Geringste aussagen. Also die Aussage, in den Genen liegt der Bauplan des Lebens, ist mehr als gewagte, weil sie im Grunde auf null naturwissenschaftlichen Fakten beruht. Das ist also schlichtweg ein Aberglaube. Wirklich war schlichtweg ein Aberglaube. Also das heißt nicht, dass die Gene unwichtig sind, ich meine, sonst hätten wir es nicht, also sonst wären sie nicht da, das ist schon richtig. Es ist eine wunderbare, von mir aus, Materialliste, welche Proteine, welche Eiweißstoffe im Körper gebildet werden und so weiter. Aber hinter dem Ganzen als bildende, als formende Kraft steckt eben noch ganz was anderes. Und das ist das, was eben Rudolf Steiner als den Ätherleib bezeichnet. Was jedem einzelnen Lebewesen, auch jeder Pflanzenart, seine typische Form gibt. Das steckt da dahinter. Und die Form ist etwas, was, das hat die Frau Doktor, auch, Frau Dr. Oesl-May dann erwähnt, im Vortrag etwas, was ja aus der Bewegung entsteht. Also die Form ist nicht fertig da, sondern so ein Lebewesen entwickelt sich ja im Grunde aus einer einzelnen Zelle oder aus der Verbindung zweier Zellen von mir aus und wächst dann heran. Und das ist ein lebendiger Bewegungsprozess, der dann irgendwann einmal sich konsolidiert zu einer bestimmten Grundform, und das ist dann eine Rose oder eine Tulpe, die wir da sehen, oder es ist ein Mitzekatzerl oder ein größeres Mitzekatzerl, ein Löwe halt, wie auch immer. Also ein lebendiger Bildungsprozess, der dahinter steht, die Ätherkräfte. Die allein erklären aber immer noch nicht das, was bei den Tieren der Fall ist. Bei den Tieren steckt noch was dahinter, weil Tiere, nein, zumindest wenn man halbwegs unverbildetes Mitempfinden hat, erleben etwas innerlich. Wobei man sehr deutlich unterscheiden kann, in einem Regenwurm wird vermutlich etwas undifferenzierter, ich sage einmal undifferenzierter erleben, vielleicht sehr, sehr reich sogar. Aber es ist schwer, sich hineinzuleben in so einen Regenwurm, weil da hat man das Gefühl, da ist noch nicht so viel Bewusstsein drinnen, er schläft noch sehr stark innerlich, wohlig. Also wenn so ein Regenwurm, wenn man sich wirklich lang beschäftigt mit diesen Viechern, sind schon interessant. Also wenn man sich hineinlebt, wenn so der Regen ist und es ist warm und diese feuchte Erde und der Geruch dadurch, dann muss man einen unheimlichen Genuss erleben dabei. In dieser Wärme, in diesem Geschmack der Erde, man wird das nicht so gut finden, aber für den ist das eine Köstlichkeit. Also ein wunderbares Geschmacks-Wärme-Erlebnis, das er hat. Und das ist seine Welt, weiter reicht sein Horizont. Aber die ist eine wunderbare Welt, mit Sicherheit. Und in der erfahrt er sehr viel Weisheit über die ganze Erdenwelt. Vielleicht mehr als unsere Wissenschaftler darüber wissen.
Phlegmatiker.
Ja, genau. Genau, also ein so richtig phlegmatisches Genießen. Genießen, verdauen. Also eine wunderbare Welt, aber ein sehr einfaches Bewusstsein. Je höher man dann heraufkommt, höher heißt dann, je komplizierter die äußere Form erscheint, je komplexer die Tätigkeit des Tieres auch ist, nicht, was so ein Regenwurm schlängelt sich halt so durch die Erde in rhythmischen Bewegungen, viel mehr tut er nicht, und saugt vorhin die Erde rein und irgendwo hin kommt wieder was raus. Das war's schon. Je komplexer die Tiere werden, desto eher hat man auch das Gefühl, dass sie mehr innerlich erleben. Also nur so ein Löwe, wenn der sich auf die Beute stürzt, das ist sicher ein gewaltiges Erleben. Nur für die Beute auch. Kurz zwar nur, aber vielleicht schrecklich, aber jedenfalls eine gewaltige emotionale Aufwallung, wo sich also sehr viel passiert. Wenn er dann schläft mehr, der Löwe, dann wird das Bewusstsein sicher dumpfer werden und so träumerischer werden, also geht dann schon mehr so in der Richtung Regenwurm, wenn er verdaut innerlich. Also es hat auch gewisse Schwankungen. Aber ein bewusstes inneres Erleben, das ist noch was ganz anderes als bloßes Leben. Also Erleben ist noch was anderes als bloßes Leben. Leben ist Formgestaltung, das hat auch die Pflanze. Das Tier hat darüber hinaus das Erleben. Naja, wird natürlich heute der Naturwissenschaftler sagen, naja, er hat auch ein Nervensystem und die höheren Tiere haben halt dann ein komplizierteres Nervensystem und vor allem ein zentralisiertes Nervensystem, also das heißt irgend sowas wie ein Gehirn. Und Bewusstsein ist im Prinzip halt diese Verrechnungen, die Nerven machen. Die sind sicher notwendig, dazu ist gar keine Frage. Wenn die irgendwo gestört sind, dann ist auch das Bewusstsein des Tieres gestört. Ist keine Frage. Selbst beim Regenwurm gibt es Nervenstränge und wenn die unterbrochen sind, dann hat er in seiner ganzen Lebenstätigkeit zumindest auch Störungen. Ist keine Frage. Also als physisches Werkzeug des Bewusstseins ist das Nervensystem sicher notwendig, aber es erklärt das Phänomen des Bewusstseins in Wahrheit überhaupt nicht. Der Sprung von einer komplizierten, sagen wir, Rechentätigkeit, das wird ja so gern die Tätigkeit des Gehirns oder der Nerven mit einer Art Rechentätigkeit verglichen, also das Gehirn ein komplizierter Computer. Aber warum der Computer auf einmal bewusst sein soll? Woher kommt das? Was ist Bewusstsein überhaupt? Eine schwierige Frage. Was ist das Erlebnis rot. Was ist rot? Was ist das? Ein Farbstoff? Naja, da ist ein Stoff, ja gut. Aber das ist noch nicht das Erlebnis rot. Eine elektromagnetische Welle, wie es die Physiker sagen. Aber was hat eine Welle mit dem Erlebnis rot zu tun? Es ist doch rätselhaft eigentlich. Was ist das? Also ich habe bei den meisten Biologen oder auch Physikern oder sonst wo überhaupt nichts Gescheites darüber gefunden, was das eigentlich ist. Es wird im Grunde nicht zur Kenntnis genommen. Klar, weil wir erleben es täglich. Also als Tatsache ist es ja da, aber was ist es eigentlich? Der Stoff ist es nicht. Die elektromagnetische Welle ist es sicher auch nicht. Mag alles nötig sein dazu, aber was ist es? Es ist ein seelisches Erlebnis, das wir an der Materie haben. Aber es ist etwas Seelisches.
Man hat es ja auch im Traum.
Man hat es auch im Traum, richtig. Man kann es auch im Traum haben. Also man kann es auch losgelöst von der sinnlichen Wahrnehmung haben. Richtig, richtig. Das heißt, es ist eigentlich eine reine Seelenqualität. Das, was wir als Farbe erleben, das ist das Wunderbare der göttischen Farbenlehre, dass die eigentlich auf diese seelischen Qualitäten eingeht und hinführt auf das. Farbe ist für Goethe das, was ich erlebe als Farbe. Nicht etwas, was nur äußerlich mit den Farberscheinungen zu tun hat, wie etwa elektromagnetische Welle oder das Stoffliche. Das ist nur was Äußerliches. Das gibt uns vielleicht die Gelegenheit daran, das Rot zu erleben oder dadurch das Rot zu erleben. Aber das Erlebnis selber hat damit nichts zu tun. Probieren Sie es. Erklären Sie einem Blinden mit elektromagnetischen Wellen, wie er zum Erlebnis Rot kommen soll. Er wird nie irgendeine Vorstellung davon haben, wenn er schon blind geboren wurde. Ich meine, wenn er später als der Blinde ist, hat er vielleicht nur eine Erinnerung, was das sein könnte, das Rot. Aber wenn er es bis jetzt noch nie erlebt hat, können Sie ihm das ganze physikalisch-chemische Wissen über die Farben mitteilen. Er wird nicht die geringste Vorstellung davon haben, was rot ist. Er wird mit Wellenlängen rechnen können, wunderbar, aber was rot ist, wird er nicht erfassen können. Außer er hat es vielleicht durch ein traumartiges inneres Erlebnis, das kann es schon geben. Es gibt auch Blinde, die nie die Welt draußen gesehen haben und die trotzdem optische Erlebnisse rein innerlich, seelisch haben. Das heißt, dann erwacht das Bewusstsein für das rein seelische Rot, das es eigentlich ist, in Wahrheit. Nicht wahr? Also, im Grunde, das ist das fast Paradoxe, die sinnliche Welt, dass wir die sinnliche Welt erleben, ist schon der Beweis dafür, dass es zumindest eine seelische Welt gibt. Sonst hätte man sie nicht so erleben, wie sie ist. Wir würden nicht kein Rot erleben, wir würden kein Grün erleben, wir würden diese ganzen Sinnesqualitäten nicht erleben. Die sind eigentlich Bestandteil der Seelenwelt. Und darum wissen auch die Physiker oder die Naturwissenschaftler nichts damit anzufangen. Also der gescheiteste Satz, den man gehört hat, war, also Licht ist eine elektromagnetische Welle und Rot als Beispiel ist die Codeform, mit der diese elektromagnetische Welle im Bewusstsein erscheint. Die Codeform. Kann man irgendwer von Ihnen sagen, wie man den Satz verstehen soll? Was der Sinn des Satzes sein soll? Also ich habe es nicht durchschaut, bis heute nicht. Es klingt wunderbar gelehrt, nicht wahr? Also Rot ist die Codeform, mit der eine elektromagnetische Welle im Bewusstsein erscheint. Ist ein Satz, der da steht, also für mich ist er völliger Nonsens. Wenn der Satz nicht dort stehen wird, wüsste ich genauso viel wie vorher. Was ist die Codeform? Also es ist eine seelische Realität in Wahrheit und die ist bei den Tieren vorhanden und die ist natürlich auch bei uns Menschen vorhanden. Sonst könnten wir nicht als Menschen leben. Das Interessante ist allerdings, dass diese Seelenkräfte auf den Organismus sehr eigenartig wirken. Wenn man mal nur vergleicht Tiere mit Pflanzen. Was ist das Charakteristische bei den Pflanzen? Also die Pflanzen haben im Allgemeinen etwas sehr in den Raum hinauswucherndes. Was eine Pflanze wächst immer weiter, wenn es nur Nahrungsbedingungen findet, wuchert die eigentlich immer weiter in den Raum hinaus. Und das ist also das lebendige Gestalten und Weitergestalten, oft in sehr einfachen Formen, ist da ganz stark. Bei Tieren, Tiere wuchern nicht so in den Raum hinaus, sondern eigentlich entwickeln sie sich in einem nach innen zu, also in einem abgeschlossenen Raum. Und im Gegenteil, wenn es dort zu wuchern anfängt, dann ist das, was man eher als Krebswachstum bezeichnet, und das ist für das Tier schädlich, was bei der Pflanze eigentlich im Grunde das Normale ist, das Wuchern nach draußen. Manche tun das weniger, manche stärker, bei Kaktus braucht ein bisschen länger. Ist aber auch ganz toll. Also ich habe zu Hause einen kleinen Kaktus stehen, den habe ich aus Lanzarote einmal mitgebracht. Den vergesse ich einfach. Der steht monatelang im Eck ohne Beachtung und dann schaue ich, hat er wieder so ein langes Ding dran. Fällt mir auf. So, wenn man zwei, drei Tage hintereinander schaut, sieht man überhaupt keine Veränderung, nichts. Aber nach langer Zeit fällt es einem auf, also wie ungeheuer sich das Leben der Bahn bricht. Das ursprüngliche Ding, das schaut schon ganz vertrocknet und schief aus, aber die neuen Triebe wuchern nach allen Seiten. Es ist interessant, also wie sich da das Leben seine Bahn bricht. Beim Tier wird diese wuchernde Lebenskraft zurückgehalten, wird ja geradezu angekämpft dagegen, möchte ich sagen, muss angekämpft werden, weil sonst entsteht eben dieses Krebswachstum. Also die Bewusstseinskräfte haben eine gewisse hemmende oder zurückhaltende Wirkung auf die Lebenskräfte. Das ist interessant. Und je höher entwickelt ein Tier ist, desto stärker ist dieser zurückhaltende Effekt. Wenn man vergleicht einen Regenwurm von mir was mit einem Löwen oder sonst was. Also ein Regenwurm, wenn der verletzt wird, indem ein paar Glieder abgetrennt wird, dann regeneriert sich das einfach wieder. Vom Kopfende her, das regeneriert sich einfach wieder. Die Glieder wachsen im Wesentlichen nach. Selbst bei einem Frosch, bei dem ein Froschenkel abgetrennt wird, wächst das Bein. Ein bisschen verkleinert, aber es wächst nach. Nur bei einem Löwen, die Pfote, die verletzt ist oder abgetrennt wird, die wächst nicht mehr nach und bei uns auch nicht. Also je höher entwickelt ein Tier ist, das heißt, je mehr Bewusstsein es hat, das heißt, je mehr die Seelenkräfte in ihm tätig sind, desto mehr werden die Lebenskräfte zurückgedrängt. Ja, man kann sogar in gewissem Sinne sagen, die Bewusstseinskräfte, also das heißt, diese Seelenkräfte sind letztlich das, was einem Tier oder auch dem Menschen eine nur beschränkte Lebensdauer auf Erden gibt. Bei den Pflanzen ist es im gewissen Sinn anders. Wenn Sie sich diese Bäume anschauen, diese Mammutbäume oder was, die oft 1000 Jahre oder älter werden, die haben eigentlich kein Lebensalter. Ja, so diese Pflanzen, da regeneriert sich das jedes Jahr, kommt von neuem heraus. Das ist so ein gewisser Kreislauf, aber das ist eigentlich ein unendliches Perpetuum mobile, das da passiert. Beim Tier, beim Menschen ist die Lebenszeit im Grunde sehr streng begrenzt. Und nur in relativ geringen Grenzen ausweitbar. Und das hängt damit zusammen, dass die Seelenkräfte, die Bewusstseinskräfte hemmend abbauen, ich möchte sogar fast sagen zerstörend bis zu einem gewissen Grad auf die Lebenskräfte einwirken.
Jetzt möchte ich das nur so kurz vorbringen, weil wir haben da überhaupt, wenn man auf den Goethe jetzt da zurückgreift, diese Idee des Wandelns, also dass das so da eine Entwicklung passiert. Wo das eine aus dem anderen folgt.
Ja, richtig.
Und jetzt hätte ich das gern so ein bisschen provokanter
dabei bringen,
ob die Frage nicht auch so in den Raum gestellt werden könnte, sind diese Seelenkräfte metamorphosierte Lebenskräfte?
Naja.
So weiter, um das noch.
Ja. Ist richtig, ja. Also, das ist ein sehr, 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 sehr interessanter Punkt. Jetzt kann man nämlich fragen, also was wirkt da jetzt im Seelischen formend? Was ist da tätig, dass wir seelisch Bilder zum Beispiel erleben? Was formt diese Seelenbilder, die wir innerlich erleben? Ja, das sind verwandelnde Lebenskräfte im Grunde. Also Daher, ganz großer Sprung jetzt zum Vortrag vorher von der Frau Dr. Rösl-Meidern. Bildung, Erziehung. Warum kommen die Kinder mit etwa dem 7. Schuljahr mit dem Zahnwechsel in die Schule? Und nicht früher. Ja, heute ist die Tendenz, noch viel früher anzufangen, aber das ist verkehrt im Grunde. Aber womit hängt das zusammen? Das wäre nämlich so um das 6., 7. Lebensjahr herum, wäre der ideale Zeitpunkt. Warum? Weil da gewisse Lebenskräfte, die bis dahin rein für die Körpergestaltung tätig waren, jetzt frei sind, weil der Körper zumindest seine Grundform gefunden hat. Für die Organe, die sind ausgeformt, auch die Gehirnorgane, alles Mögliche, die inneren Organe. Und jetzt werden ein Teil dieser Lebenskräfte frei und können gestaltend im Seelischen wirken. Das heißt, was vorher das Physische gestaltet hat, wendet sich jetzt in die seelische Richtung und kann dort arbeiten. Und ich kann, oder das Kind kann mit diesen Kräften arbeiten und kann sozusagen im Seelischen bilden, was es vorher im Körperlichen gebildet hat. Ein kleiner Teil davon. Und das Interessante ist ja, dass also die Kräfte, die hinter unserem Denken, hinter unserer Intelligenz stecken, das sind verwandelnde Reproduktionskräfte im Grunde. Also Kräfte, die mit den ganz unteren Lebenstätigkeiten zu tun haben, also wo ganz starke Lebenskräfte aber drinnen sind, von denen ein Teil abgezogen wird, der bei den einfachen Tieren eben noch in die Fortpflanzung und das alles gesteckt wird. Wenn man denkt, so einfache Tiere, die vermehren sich ja in einer ungeheuren Vermehrungsrate. Bei den höheren Tieren, da wird es schon heikel. Die haben 1, 2, 3 Nachkommen vielleicht. Und da muss man dann schon sehr auf die Nachkommen aufpassen. Bei den Fischen, die Laichen, das sind Millionen Eier, die da ausgestreut werden. Und es gehen auch Millionen zugrunde, na und. Kein Problem. Bei den höheren Tieren wird es schon schwieriger und beim Menschen erst recht. Also das heißt, diese ungeheuren Kräfte, die bei den Fischen oder so noch in die Fortpflanzung hineingehen, die gehen schon teilweise bei den höheren Tieren, aber erst recht beim Menschen, dann in die Seelentätigkeit hinein und stehen dort zur Verfügung. Aber das wird eben abgezogen von der Bildung des Körpers, könnte man sagen, von der Regeneration des Körpers. Also in gewissem Sinne, wenn wir jetzt schon vom Kampf ums Dasein und so reden, kann man sagen, das Bewusstsein ist in einem gewissen Kampf auch mit dem physisch-leiblichen. Also bedeutet einen Abbau des physisch-leiblichen. Und am deutlichsten wird es ja spürbar in dem Werkzeug der Seelentätigkeit schlechthin, das Nervensystem. Soweit hat ja die Biologie und Medizin recht, dass das Nervensystem das Werkzeug der Seelentätigkeit schlechthin ist, aber das sind die totesten Organe, die wir haben. Und was eine Nervenzelle im Wesentlichen ist, nicht mehr regenerationsfähig. Wenn sie einmal abgestorben sind, sind sie abgestorben und dann ist vorbei. Sie können zwar dauernd noch so irgendwelche Auswüchse, die den Dritten und alles Mögliche ausbilden und sich dadurch verbinden, das geht gerade noch, aber ansonsten sind sie sehr labile Organe. Ja, unser Gehirn selber ist im Grunde, jetzt sage ich es einmal so ganz wienerisch, immer an der Grenze zum Abkratzen. Es ist immer gerade also an der Grenze zu sterben und bedarf eigentlich eines ungeheuren Nahrungs- und Energieaufwandes, um am Leben erhalten zu werden. Also das Gehirn oben braucht etwa ein Viertel der ganzen Stoffwechselenergie für sich. Und die anderen 3/4 sind für den Rest des Körpers. Dabei hat es da oben vielleicht 4% Körpermasse. Also das andere ist eigentlich viel mehr von der Körpermasse. Aber das Gehirn braucht also ungeheure Mengen an feinster Nahrung, nur feinen Traubenzucker da oben noch Möglichkeit. Alles andere darf schon nicht drauf. Also es sind also sehr heikler Patron da oben. Aber, und unabhängig davon im Übrigen, ob wir jetzt angestrengt denken oder nicht. Also bei Tag und bei Nacht braucht es immer sehr viel, damit es ja nicht abstirbt. Und kaum ist es einmal ein paar Minuten unterversorgt mit Sauerstoff, dann fangen schon dabei noch abzusterben an, die Gehirnzellen oben. Ich meine, tun sowieso täglich, weiß ich nicht, wie viele Tausende, im Alter häuft sich das dann vielleicht, aber wir lernen damit umzugehen. Ist auch interessant, nämlich bei bei einer wichtigen Entwicklung gegen das Alter zu bei Menschen ist es so, dass zwar schon täglich so und so viele Nervenzellen sterben und nicht mehr nachkommen, und wir lernen trotzdem damit wunderbar umzugehen. Das heißt nicht, dass wir deswegen dement werden müssen. Also wir kommen eigentlich im Alter mit immer weniger Gehirn aus im Grunde. Das wär die gesunde Entwicklung. Ich meine, und wenn wir eine, selber, das ist jetzt nur so nebenbei gesagt, wenn wir selber als Menschen eine geistige Entwicklung anstreben dann, und durchziehen auch, dann gelingt es auch bis zu einem gewissen Grad. Wenn man sich ganz am Materialismus festbeißt, dann hat es zur Folge auch, dass wir uns sehr stark an dieses Werkzeug des Gehirns klammern, und dann wird im Alter dieser Verlust der Nervenzellen zu einem Problem. Weil erstens, dass wir uns so daran klammern, das heißt, dass unser Bewusstsein immer noch im Alter so ganz stark darauf angewiesen ist, führt die Zerstörung dort noch weiter. Und ohne dieses Anklammern kommen wir dann überhaupt nicht mehr zu einem vernünftigen Bewusstsein, und das heißt, zerstörtes Werkzeug, loslösen können wir uns auch nicht davon, dann geht es halt in die Demenz, in die verschiedensten Formen der Demenz hinein. Es ist eine so als Gedankenanregung einmal, woher das kommt. Das ist also ein, ja, bitte. Richtig, richtig, richtig. Ja, ja, absolut, absolut. Und das ist ja heute so stark der Fall. Also, nämlich es hat tatsächlich also die Art, wie der Mensch umgeht mit seinem Bewusstsein, wie er es entwickelt und ob es ihm gelingt, eine gewisse Unabhängigkeit auch im Bewusstsein, eine gewisse Lockerung vom physischen Werkzeug zu erreichen oder nicht, hat eben eine Wirkung darauf, wie weit seine Geistestätigkeit, seine Seelentätigkeit zerstörend auf den Organismus wirkt oder nicht. Also das war für die Medizin interessant, dass das Gebiet, das zu untersuchen. Das betrifft also ja nicht nur die Gehirntätigkeit, sondern den restlichen Organismus auch. Also in Wahrheit geht das meiste an Erkrankungen vom Seelischen aus. Einmal. Und irgendwann, 20 Jahre später, manifestiert es sich dann in den Lebenskräften, die ganz durcheinander sind, und noch 10 Jahre später bricht dann endlich der physische Organismus auch zusammen. Nur das sieht man natürlich nicht, wenn man höchstens schaut, was war 3 Wochen vorher. Und weiter blickt man ja in der Naturwissenschaft meistens nicht. Und oft sind also die Ursachen für Krankheiten viel, 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 viel früher. Und vieles auch, hat ja der Steiner sehr deutlich auch gezeigt, was in der frühesten Kindheit passiert, spiegelt sich dann im spätesten Alter wieder und kommt dort zum Vorschein. Also da gibt es ja übergreifend. Bitte.
Es ist so gefährlich, dass man die Kinder jetzt schon so früh zwingt, Dinge zu lernen.
Ja,
da werden die Kräfte abgezogen und sie kriegen später Organerkrankungen, die man dann einfach nicht mehr
zuordnen
kann.
Ja.
Mit 40 ein Herzinfarkt oder sonst.
Und keiner weiß warum. Ja, richtig. Ja. Nein, es ist ganz schlimm. Also überhaupt diese frühe Intellektualisierung. Diese frühe Intellektualisierung heißt, ich ziehe die Lebenskräfte viel zu früh ab, bevor die Organe noch richtig ausgebildet sind. Und zusätzlich haben diese Kräfte, die ich abziehe, wirken die noch zerstörend ein. Also ich ziehe sie ab und lasse sie noch dazu zerstörend wirken. Und das ist eine hochbrisante Mischung. Also wir werden in der Zukunft, das kann man ohne weiteres prophezeien, mit diesen Demenzerkrankungen und all diesen Dingen, aber auch mit anderen Erkrankungen, viele Probleme bekommen. Viele Probleme, die nur an der falschen Erziehung liegen. Und an der falschen, vollen Schulerziehung dann auch. Also weil man glaubt, alles muss auf den Intellekt gehen. Und das sind die am stärksten, das sind einfach die stärksten Lebenskräfte, die man abzieht, die aber auch, wenn man sie falsch einsetzt und zum falschen Zeitpunkt einsetzt, am stärksten zerstörend auf den Organismus einwirken. Also ein Kampf gegen sich selbst im Grunde, oder gegen unsere leibliche Grundlage. Also es gibt schon viele Kämpfe in unserem Leben, die passieren auch oder die nicht passieren müssten. Aber wenn wir dieses Seelische uns jetzt näher anschauen, damit komme ich auf den Artbegriff wieder zurück, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem Thema. Dieses Seelische bei den Tieren oder bei den Tierarten, beim Tier ist es eben so, dass das Tier nicht, das einzelne Tier, nämlich das einzelne Exemplar einer Gattung etwa, nicht ein individuelles Ich hat wie der Mensch. Das heißt nicht, dass das also nicht ein Löwe vom anderen zu unterscheiden wäre. Also wer Haustiere hat, weiß das. Also wer Katzel oder Hunde hat, also die können ganz, ganz unterschiedlich sein. Es liegt aber nicht daran, dass ein individuelles Ich darinnen ist. Weil das Ich ist also noch etwas, was über dem Seelischen, sage ich mal, darüber steht. Also ein, naja, schöpferischer Funke im Menschen, der, durch das der Mensch zumindest prinzipiell die Fähigkeit hat, im Grunde sich selbst, seines Charakters nach, seiner Fähigkeiten nach, im Grunde sich selbst zu erschaffen. Sicher mit einer Hilfe und Vorgabe, die da ist, aber was letztlich aus dem Menschen wird, das bestimmt er selbst. Oder kann es zumindest bis zu einem gewissen Grad. Das geht natürlich über lange Zeit, aber also wenn man es aus anthroposophischer Sicht betrachtet, ist es ja auch so, dass wir nicht nur einmal auf Erden leben, sondern durch wiederholte Erdenleben durchgehen. Im Grunde ist das, wenn es jetzt ganz abgesehen von der Anthroposophie betrachtet, der einzig vernünftige Entwicklungsgedanke beim Menschen, dass sich das über viele Leben entwickelt. Weil wenn man sieht, dass in einem Leben man aus dem Geistigen heraus formend arbeiten kann an sich selber, aber wie wenig es einem nur gelingt, aber doch ein bisschen, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, also wenn das irgendeinen Sinn machen soll, dann muss das oft, 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 oft passieren, dass da was weitergeht. Sonst wäre das sehr, sehr eigenartig. Also wir brauchen schon lang, in einem Leben kann man wirklich so ein Äuzel. Und man muss schon froh sein, wenn wir nicht gerade wieder einen Schritt zurück machen. Das passiert auch manchmal. So.
Dieser Kaktus, der Unterschied,
ja. Braucht lang. Der braucht auch lang, ja. Ja, man muss Geduld haben, aber die Ewigkeit ist unser, sage ich mal. Ja, aber bei den Tieren ist es eben nicht so, dass sie dieses individuelle Ich hat. Das heißt, ein Katzerl, wenn es sich noch so unterscheidet vom zweiten Katzerl, ist es nicht aus eigenem Tun heraus, sozusagen aus eigener Bewusstseinstätigkeit, dass sie entscheidet, naja, ich bin das Katzerl sowieso und ich möchte jetzt gerne also einmal ein Mäuseasyl aufrichten und werde keine Mäuse mehr fressen, weil das gehört zu meiner Weltsicht, das wird es nicht haben, also das wird nicht passieren. Daher kann man auch Tieren natürlich keine moralische Verantwortung geben. Man kann sagen, du böser Löwe, du frisst mir nicht das schon wieder die lieben Impala aus den Zorten. Nein, er frisst, weil er einen Hunger hat und er muss es auch und das ist auch in Ordnung in der Natur. Und er wird es auch nicht über das Maß hinaus tun. Aber er hat nicht abgesehen davon, dass ihm körperlich nicht gut täte, aber er hat auch sozusagen seelisch-geistig nicht die Kapazität zu sagen, ich will jetzt Vegetarier werden, weil ich ertrage das Leid der Impalas nicht. Das geht nicht. Der Mensch kann das. Ob er es tut oder nicht, ist ein anderes Kapitel, aber er kann es. Also dadurch unterscheidet er sich. Das heißt, haben die Tiere gar kein Ich oder wie ist das? Naja, das einzelne Tier nicht. Aber eine ganze Tiergattung hat es. Also was beim Menschen das individuelle Ich ist, ist das, könnte man sagen, Gruppen-Ich oder das Gattungs-Ich. Der Löwen, der Tiger, der, weiß Gott von mir, als Untergattungen, die es noch gibt. Also in Wahrheit ist das sehr kompliziert. Aber eigentlich steckt hinter den Arten steckt ein Gruppen-Ich. Ja, selbst bei den Menschen war es früher so, dass sie auch noch nicht, zumindest noch nicht so stark, das individuelle Ich ausgebildet hatten und viel stärker noch in einem Gruppenbewusstsein lebten, in einem Stammesbewusstsein etwa, in dem heute noch manche Völker leben. Also das haben wir heute noch teilweise. Bei uns weniger, bei uns ist sehr stark der Ich und wobei noch sehr, das wäre die nächste Unterscheidung zwischen Ego und Ich, was ist. Ich hat nämlich nichts mit Egoismus zu tun, interessanterweise. Ego, was ist Ego? Ego ist eine seelische Eigenschaft, ist eine notwendige sogar. Eine notwendige Eigenschaft, damit sich Seelisches überhaupt verkörpern kann. Denn wo kommt das Seelische her? Das Seelische kommt in Wahrheit aus einer ganzen Seelenwelt heraus. So wie es eine physische Welt um uns gibt, so gibt es in Wahrheit auch eine Seelenwelt um uns. Und aus der ist das Seelische genommen, so wie das Stoffliche aus der stofflichen Welt genommen ist. Wobei wir jetzt auch schon wissen, dass eigentlich Geistiges dahinter steckt. Aber gut. Und nur das Ganze muss sich, wie soll ich sagen, konsolidieren in etwas, was Rudolf Steiner dann den Astralleib nennt. Das heißt also, bestimmte Seelenkräfte werden herausgeholt aus dieser ganzen Seelenwelt und verkörpern sich jetzt in den Löwen. Und der Löwe hat andere Seelenkräfte, ganz offensichtlich, als ein Osterhasel oder so. Und ein Mauserl, die hat andere Seelenkräfte in sich verkörpert. Und das heißt, es muss etwas aus dieser ganzen Seelenwelt herausgerissen werden, im Grunde. Das sind egoistische Kräfte. Egoismus heißt, ich trenne mich von der ganzen Seelenwelt ab in Wahrheit. Das ist die Grundlage des Egoismus. Und das ist aber notwendig, damit wir uns verkörpern können. Damit sich Seelisches auf Erden verkörpern kann. Also brauchen wir diese Kräfte. Nur wenn es das Übermaß kriegen, dann bin ich halt ganz in meinen eigenen Seelischen eingesponnen und nehme den Rest gar nicht mehr wahr. Bei Menschen ist das heute oft sehr stark. Sie sind ganz in ihr eigenes Seelenleben eingesponnen, wollen schauen, dass dieses möglichst behaglich abläuft und vom Rest der Seelenwelt, nicht einmal in der näheren Umgebung, kriegen sie irgendwas mit. Darum ist heute im Kommunikationszeitalter die Kommunikation oft so schwer, weil die Leute aneinander vorbeireden. Sie haben zwar 5 Handys und weiß ich nicht sonst was irgendwo und reden den ganzen Tag, aber sie reden oft aneinander total vorbei, weil jeder in seiner Seelenwelt gefangen ist. Also das ist Ego, gefangen sein in der eigenen Seelenwelt, in dieser ganz einseitigen Seelenwelt. Das hat mit dem Ich noch überhaupt nichts zu tun. Es ist vielleicht bis zu einem gewissen Grad der Voraussetzung, dass das Ich hereinkommen kann, aber Ich ist was Schöpferisches, was Tätiges, was Umformendes, etwas, das im Grunde, naja, die Welt durch etwas ganz Neues bereichert. Das, was als Ich, als Funke des Ich in uns wirkt, naja, es heißt nicht umsonst der göttliche Funke, es ist vergleichbar mit den Kräften, die die Welt geschaffen haben. Es ist eigentlich etwas, was wir Menschen bekommen haben, dadurch, dass die, ich sage jetzt bewusst, die Götter in der Mehrzahl, so wie es in der hebräischen Bibel etwa geschildert wird, in der Schöpfungsgeschichte, da wird eine Mehrzahl von Göttern genannt, deutlich die Elohim. Und Elohim ist eine Mehrzahl. Und Rudolf Steiner spricht ja dann auch deutlicher darüber, dass es eben eine 7-Zahl von Schöpfergöttern war. Und die sind aber im Zuge des ganzen Schöpfungsprozesses so weit gekommen, dass sie ihre Ich-Kraft hinopfern konnten. Sie sind also so weit aufgestiegen, dass sie was viel, viel Höheres noch haben als das, was wir als Ich-Kraft jetzt haben. Für die war Ich-Kraft sozusagen das Unterste. Was für uns der physische Leib das als äußerste Hülle ist, ist halt für die das Ich, was für uns das Höchste in einer gewissen Weise ist. Und das haben sie, Sprachgestaltung, dann machen wir gleich, wird sich genau darauf beziehen. Das haben sie hingeopfert. Und aus dem ist unser Funke, also. Und für den haben wir Verantwortung. Jetzt werden wir uns damit in der Sprachgestaltung auch beschäftigen. Fragen können wir dann nachher behandeln, auch in der Pause. Danke.